eine OP zu machen, nur um etwas zu verändern, nicht unbedingt was zu verschönern, weil oft ist ja eine Veränderung keine Verschönerung, hat keinen Sinn.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast und Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin heute die, die hier die Fragen stellt. Gesund, wissen wir, gesund wollen wir alle sein, aber ein bisschen schön wollen wir doch auch alle sein. Und wie wir alle wissen, liegt Schönheit im Auge des Betrachters. Aber, und das ist auch das Schöne an der heutigen Zeit, wenn ich mit meinem optischen Erscheinungsbild nicht mehr so zufrieden bin, wenn mich was stört oder wenn sich im Laufe meines Lebens an meinem Körper etwas so verändert hat, dass ich es gern wieder schöner gemacht haben möchte, dann kann man das heutzutage wirklich wunderbar machen und dafür ist die Schönheitschirurgie da und deshalb sprechen wir heute mal über die häufigsten Eingriffe im Bereich der Schönheitschirurgie und ich freue mich über meinen Gesprächspartner. Er ist wieder da zum zweiten Mal. Ich freue mich sehr. Plastischer Chirurg und Anti-Aging-Mediziner Dr. Matthias Koller. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Danke sehr.
Schön, dass wir nochmal aufnehmen. Du warst ja schon bei unserem Haut-Special mit dabei im Sommer. Jetzt reden wir über die klassische Schönheitschirurgie, also so dein Urthema, würde ich mal sagen, als plastischer Chirurg mit ganz viel von dem zu tun. Was sind denn in deinen Augen schöne Menschen? Was bedeutet denn für dich schön?
Die Antwort mag jetzt paradox klingen, aber für mich ist tatsächlich die Ausstrahlung das, was einen schön macht. Die Ausstrahlung ist ja das nach außen tragen, der inneren Schönheit könnte man sagen, oder dass man auch andere dran teilhaben lässt überhaupt. Ja, wenn man jetzt innen schön ist, aber sie niemanden zeigt, ja, also die Ausstrahlung verbirgt, dann nutzt es auch nichts. Aber wenn man so die Fähigkeit hat, es nach außen zu zeigen, dann ist man eigentlich ein schöner Mensch. Und da geht es jetzt nicht um bestimmte Maße und irgendwelche Standards, sondern es kann sein, dass der Mensch eine große Nase hat, eine kleine Nase, einen kleinen oder großen Busen, das ist völlig egal. Aber da geht's eben, also da kann man sehr viel Schönheit transportieren, finde ich, über die Ausstrahlung.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn man Schönheitschirurg ist und durch die Welt geht? Ist man dann, hat man also die berufliche Brille einfach auch im Alltag auf und denkt man sich, na, bei dem würde ich einmal das machen. Oder bei der, na, die, da könnte man schon irgendwie einmal Lippen ein bisschen auffüllen oder so. Ist das so? Hat man diese Brille auf?
Na, eigentlich nicht. Na, wirklich nicht. Also das kommt daher, dass ja ich die Schönheitschirurgie, sage mal, ein bisschen anders erlebe, nämlich von innen heraus, vom Alltag her. Und man ja sonst eher, wenn man es ja diesen Einblick nicht hat, das Ganze von Medien sieht, von Medienseite sie aufbereitet sieht und da natürlich ein gewisses Bild rüberkommt, das natürlich auch sehr oberflächlich ist oder dass die Schönheitschirurgie auch in ein oberflächliches Licht rückt. Und wie ich ja begonnen habe, mich auf die ästhetische Chirurgie zu spezialisieren und da eben mich selbstständig zu machen 2013, war für mich von Anfang an eben wichtig, dass ich da dahinter stehen kann, dass ich mich selber in den Spiegel schauen kann, es nicht aus den Schönheitszwecken, sondern einfach, dass ich sagen kann, okay, ich habe heute was Gutes gemacht, also auch was Sinnvolles gemacht. Und für mich war von Anfang an eine klare Linie notwendig oder wichtig, dass ich zum Beispiel jetzt nicht alles operiere, was gewünscht wird, sondern dass man das macht, was auch Lebensqualität verbessernd ist. Also das ist immer etwas, was automatisch dabei sein muss. Also eine OP zu machen, nur um etwas zu verändern, nicht unbedingt was zu verschönern, weil oft ist ja eine Veränderung keine Verschönerung, hat keinen Sinn. Es muss immer Lebensqualität verbessernd sein. Und deshalb ist es immer so, dass Leute zu mir kommen, die einmal ein Problem haben. Und das macht eben diesen Blick dann nicht, dass ich durch die Welt gehe und sozusagen suche nach Makel, ja, sondern die Leute kommen ja zu mir und haben ein Problem und viele haben kein Problem oder haben mit etwas kein Problem, was vielleicht als Makel gelten könnte, rein theoretisch, aber sie haben mit dem kein Problem, sondern mit etwas anderem. Und meine Aufgabe ist es eigentlich, Probleme zu lösen. Und das kann man durch Operationen, durch ästhetisch-plastische Operationen sehr gut bewerkstelligen.
Es gibt es ja Schönheitsideale und diese verändern sich auch im Laufe der Zeit. Also wie ich so aufgewachsen bin, da war so, ich sage mal Baywatch, Pamela Anderson, das war so dieses Schönheitsideal. Großer Busen, flacher Bauch, kein Hintern, schlank bis auf einen großen Busen. Das hat sich schon im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt. Was empfindest denn du oder was siehst du denn, was sind denn heute so die Schönheitsideale, wonach streben die Leute so ein bisschen?
Das hängt ein bisschen von der Altersgruppe ab. Wenn man jetzt sagt, bei den Jüngeren, also sagen wir mal zwischen 20 und 30, da ist einfach der Fitnesstrend sehr stark im Vordergrund und auch alles, was damit zusammenhängt. Also zum Beispiel, wenn man sehr viel Sport betreibt, sehr viel Kraftsport macht oder auch andere Sportarten, dann stört ein großer Busen. Also deswegen ist das da gar nicht so nachgefragt. Mhm. Also das, was man sagen muss, die meisten wollen eigentlich das wieder, was sie einmal gehabt haben. Ja, also wenn ich jetzt die Brust anspreche, wenn jetzt da Frauen kommen nach Schwangerschaften, die Familienplanung ist abgeschlossen und sie haben früher ein C-Cup gehabt, dann werden die wieder eher ein C-Cup wollen. Also wenn man vorher einen eher größeren Busen hatte, dann will man auch wieder dorthin. Und darauf kann man natürlich Rücksicht nehmen. Manche wollen aber auch Brustverkleinerung, weil sie einfach unter der Last, der Schwere der Brust leiden. Es ist immer sehr individuell. Es ist aus dem Alltag heraus, wenn ich jetzt so an meinen Ordinationsalltag denke, nicht unbedingt so, dass man jetzt wirklich starke Trends herausspürt, sondern es sind immer wieder individuelle Entscheidungen, Probleme, die vorherrschen. Und da schaut man einfach, dass man das beste Ergebnis schafft.
Wie oft geht's dir denn so, dass dann jemand zu dir kommt und sagt, ich habe ein totales Problem jetzt mit meinem Busen oder mit meinen Lippen oder wie auch immer, wo du dann in dir selbst denkst, verstehe ich gar nicht, weil es ja eigentlich eh so schön ist, wie es ist und trotzdem ist der Wunsch da, das zu verändern. Wie oft geht's dir so?
Es kommt bei OPs sehr selten vor, muss ich sagen. Wenn es nämlich bei Operationen vorkommt, dass man etwas überhaupt nicht nachvollziehen kann und trotzdem aber das als großes Problem empfunden wird, dann ist es meistens eine psychische Komponente dahinter. Also dann ist eine Körperwahrnehmungsstörung vielleicht da im Hintergrund und so weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die allermeisten vernünftig sind, sich mit dem Thema auch gut auseinandersetzen, dass sie das nicht machen, weil jetzt das die Freundin hat oder die Bekannte und sie quasi sich dazu jetzt berufen fühlen, das auch dem nachzueifern, sondern das ist einfach etwas, was über oft längere Zeit wächst, dieser Wunsch. Mhm. Und es ist nicht so, dass die jetzt sagen, ja, jetzt gehe ich halt zum plastischen Chirurgen, sondern für viele ist das auch eine gewisse Hürde, über das Thema zu reden. Und die brauchen schon eine Zeit, bis sie sich überhaupt zu entschließen, einmal zum Gespräch zu kommen. Und das spricht halt auch gegen dieses Klischee, dass das quasi leichtfertig gemacht wird. Ja, so, das ist etwas, was die Leute sich schon lange überlegen.
Ein Thema, das wir beim Thema der Schönheitschirurgie und generell der Schönheitsmedizin immer haben, ist, man will schöner aussehen, man will vielleicht frischer aussehen, man will aber meistens, außer man lebt vielleicht in Hollywood, nicht gemacht aussehen. Geht das überhaupt?
Ja, das geht und das ist auch die hohe Kunst der plastischen Chirurgie. Also etwas so zu machen, dass man die Operation nicht sieht. Also auf jeden Fall eine Veränderung sieht, die harmonisch ist, deswegen vielleicht auch anderen jetzt nicht sofort ins Auge stößt. Wenn man jetzt die Bilder vergleicht, aber sehr wohl den deutlichen Unterschied auch sieht, aber dass sich das Ergebnis dann so harmonisch einfügt ins Gesicht oder im Körper oder bei den Haaren, wo auch immer, dass man sagt, okay, das ist jetzt insgesamt ein gutes Ergebnis, das einfach nicht künstlich wirkt. Und das ist ein schmaler Grat, aber das ist meiner Meinung nach das, wonach man immer streben muss, als plastischer Chirurg, genau solche Ergebnisse zu erzielen. Und das ist unser Anspruch bei Kollaplast.
Dass man da ein natürliches Ergebnis erzielt und eben, wie ich es gesagt habe, man hat ja die Bilder aus Amerika vor allem natürlich immer vor sich, wo sehr viel gemacht wird, das auch gemacht aussieht. Jetzt muss man schon sagen, in Österreich sind wir zum Glück wahrscheinlich da noch ein bisschen bodenständiger, oder? Dass man nicht so gemacht aussehen will, weil die machen es ja oft auch bewusst.
Genau, also die meisten Patientinnen und Patienten sagen, ich möchte was machen, aber bitte ja nicht, dass man das sieht oder dass das unnatürlich wirkt. Man kann dann im Gespräch einmal genau definieren, was stört eigentlich und was erwartet man sich vom Ergebnis. Das muss man natürlich genau erörtern. Das schreibe ich oft wortwörtlich sogar mit, die Aussagen der Patientinnen und Patienten wirklich, was stört sie und was wollen sie. Und meine Aufgabe ist es dann eben, wenn es machbar ist, wenn es jetzt zum Beispiel ein Wunsch ist, der nicht umsetzbar ist, dann muss man das ganz klar kommunizieren. Aber wenn es machbar ist, ist meine Aufgabe, das in ein technisches OP-Konzept quasi zu übertragen und dann umzusetzen.
Bevor wir noch zu den Themen dann kommen, was man eben alles machen kann, dass wir so ein bisschen eintauchen, gibt es Dinge, die du einfach nicht machst und nicht machen würdest, auch wenn der Wunsch da wäre?
Ja, es gibt OP-Operationen, die ich nicht anbiete. Also dazu gehören zum Beispiel Po-Vergrößerungen durch Po-Implantate, Wadenimplantate, um größere Waden zu bekommen.
Okay.
Ich mache keine Facelifts.
Mhm. Weil?
Weil ich persönlich nicht dahinter stehe. Also für mich ist, wenn ich eine Operation mache und durchführe, dann muss ich das Gefühl haben, dass ich da etwas Sinnvolles mache, etwas mache, was den Menschen wirklich hilft, was ihm was bringt. Und ich habe das Gefühl beim Facelift nicht. Also ich habe kein gutes Gefühl, wenn man die Gesichtshaut zentimeterlang abhebt. Und das kommt mir einfach, da ist für mich einfach nicht der Zugang da. Also bei dieser OP fühle ich mich nicht wohl.
Weil es zu stark verändert und
genau. Beim Facelift ist so, wenn das Ergebnis quasi straff ist, dann verändert es zu stark. Und wenn es zu wenig straff ist, dann verändert es zu wenig und dann hat das Facelift eigentlich keinen Sinn gehabt. Also das ist dieses Dilemma. Ich möchte einerseits natürliche Ergebnisse, die sind mit dem Facelift sehr schwer zu erreichen, weil es doch ein sehr invasiver Eingriff ist. Und ich finde, dass man da einfach, sie haben durchaus ihre Berechtigung, ja. Also ich für mich nicht, aber es gibt Patienten, die das haben wollen und auch Ärzte, die das durchführen. Aber ich persönlich finde da die nicht operativen Methoden im Gesicht viel, viel besser.
Dass man vielleicht eben mit Botox oder Hyaluronsäure ein bisschen nachhilft, ohne das gesamte Gesicht jetzt
genau,
zu verändern.
Genau, weil man darf ja auch ein bisschen Falten haben und man darf auch ein bisschen älter werden. Also das sind ja Dinge, die man auch zulassen sollte. Es ist halt einfach der Lauf der Zeit und man kann es eine Spur aufhalten, kann man sicher. Also gerade durch diese Methoden, wenn man schon ein bisschen früher beginnt und dann regelmäßig macht. Und dann ist ein Facelift am Ende auch gar nicht notwendig. Aber das ist so eine OP, die ich nicht anbiete und eben die vorher genannten und ein paar weitere. Ja, alle Operationen, die für mich jetzt keinen wirklichen Lebensqualität-Booster haben. Also für mich ist immer ganz wichtig, man muss sich nachher deutlich wohler fühlen als vorher.
Also nicht nur um einem Schönheitsideal zu entsprechen, sondern dass es noch irgendwo in einem Rahmen ist. Reden wir über die Top-Schönheits-OPs, die Top-Eingriffe, die du machst. Und da steht natürlich ganz oben wahrscheinlich das Thema Brust.
Genau.
Brustvergrößerung, aber auch Verkleinerung. Was sind denn so, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin wirklich unzufrieden mit meiner Brust, habe mir das wahnsinnig gut überlegt, habe mit dir schon Gespräche geführt, worauf muss man achten? Wie geht man das an? Was sind so die wesentlichen Kriterien?
Also wie du richtig sagst, Brust ist sicher das Hauptthema bei uns an operativen Eingriffen und ist auch ein sehr weites Feld. Es gibt ja die Brustverkleinerung, die Straffung, die Vergrößerung, die Straffung mit Vergrößerung. Sehr häufig kommen die Frauen nach Schwangerschaften, wo die Brust einerseits sehr stark vom Gewebe her nachgelassen hat, aber auch Volumen verloren hat. Worauf zu achten ist, ist, dass man sich einmal beraten lässt, welche OP-Technik ist für mich geeignet. Und da muss man einfach dem Arzt vertrauen, der kennt sich aus, der hat die Erfahrung. Und wenn der zum Beispiel sagt, ja, der und der Narbenverlauf ist notwendig, es geht nicht mit einer kleinen Narbe, sondern man muss auch die Haut straffen. Da muss man sich mit dem einmal auseinandersetzen. Will ich diese Narben? Man kann sich da Beispiele zeigen lassen, wie das Narbenbild aussieht und sich damit einmal auseinandersetzen. Ja, sehr häufig ist es dann so, dass man sagt, ja, es stört mich schon und die Narbe wird eh relativ unauffällig. Sie ist zwar vorhanden und geht auch nicht weg, aber die akzeptiere ich und dann entscheide ich mich dafür. Wenn man da schon allerdings das Problem hat und sagt, die Narbe stört mich extrem, dann ist die OP auch nicht geeignet. Und dann sollte man die auch nicht durchführen, weil dann ist auch der Leidensdruck nicht groß genug. Mhm. Also wenn man diese Narben nicht akzeptiert oder wenn man selbst schöne Narben, strichförmige Narben nicht akzeptieren will. Und dann sollte man es nicht machen. Das heißt, man muss einmal wissen, wie ist der Narbenverlauf, und ansonsten.
Was gibt's da für Unterschiede? Vielleicht ganz kurz.
Naja, bei der klassischen Vergrößerung macht man die Narbe in der Unterbrustfalte und die ist circa 4,5 bis 5 cm lang. Auch relativ kurz, kann man sagen. Sehr unauffällig, später nach ein, zwei Jahren kaum noch sichtbar, nur Strich. Außer man hat jetzt schlechte Narbenheilung, da kann man aber auch, wie wir in der letzten Folge, glaube ich, schon besprochen haben, was machen dagegen? Nicht operative Behandlungen. Das ist die klassische Narbe bei der Vergrößerung. Bei der Verkleinerung ist die Narbe um die Brustwarze, dann gerade nach unten und in der Unterbrustfalte. Da ist die Narbe in der Unterbrustfalte auch relativ lang, weil man ja viel Gewebe hat, das man entfernt, dadurch auch viel Haut, Überschuss und damit es dann einen schönen harmonischen Übergang hat, braucht man die längere Narbe. Die Narbe bei der Brustverkleinerung wird fast immer akzeptiert, weil einfach trotzdem die Problematik mit der Schwere der Brust, Entzündungen in der Unterbrustfalte, einfach das ästhetische Unwohlsein da viel deutlicher sind, sodass die Narbe fast nie Relevanz hat nachher. Ja. Bei der Straffung ist die Narbe ähnlich wie bei der Verkleinerung, nur in der Unterbrustfalte Spur kürzer. Und die Straffung kann man machen mit oder ohne Implantat. Und wenn man Implantat nimmt, ist dann, wenn man Volumen braucht. Also das Implantat ist nicht dazu da, die Brust straffer zu machen, sondern einfach Volumen zu geben. Mhm. Also hat man bereits genug Gewebe, will das Gewebe erhalten, dann kann man auch eine Autoaugmentation vornehmen, das heißt aus dem Eigengewebe heraus vergrößern, kein Implantat, kann man auch sehr schöne Ergebnisse machen. Oder wenn man sagt, es ist einfach nichts mehr da oder man hat hauptsächlich nur Haut und einfach so wenig Gewebe, dass man kein B-Cup formen kann, dann ist auf jeden Fall sinnvoller Implantat.
Also man merkt schon, das ist durchaus komplex und man sollte sich echt gut informieren, welche Art des Eingriffs da überhaupt mal auch möglich ist.
Genau.
Und dann ist immer auch ein Thema der Größe. Was empfiehlst du da? Auf was muss ich schauen?
Am besten ist es, wenn man eine Größe wählt, die zum Körper passt, ja, könnte man sagen. Also wo das Ganze so harmonisch aussieht, dass die Proportionen gut passen. Also wenn man jetzt hinschaut, dass man nicht das Gefühl hat, das ist jetzt disharmonisch, weil die Brust wirkt jetzt übermäßig groß im Vergleich zum Körper. Also wenn jetzt jemand klein eher ist von der Körpergröße, dann passt halt eine sehr breite, große Brust nicht so, weil die macht dann eher eigentlich dicker.
Mhm. Schaut man optisch gleich mal voluminöser aus.
Aber ja, man schaut voluminöser aus. Das sind so Kleinigkeiten. Also das heißt, wir achten in der Beratung, achte ich schon immer drauf, wie ist die Körpergröße, wie ist der Brustumfang, das wird auch alles abgemessen. Mhm. Und dann natürlich auf den Wunsch eingegangen. Und da ist es so, dass die meisten genau das sagen, ich möchte, dass das zu mir passt, harmonisch ist. Und da kann man dann beraten aufgrund der Maße, die man misst, okay, das würde bei Ihnen am besten passen, zum Beispiel C-Cup. Ja. Mhm. Und da gibt es auch wieder kleines, mittleres, großes C. Ja, da kann man dann anhand von Probierimplantaten das noch genauer definieren. Was auch immer hilft, ist, wenn man Fotos mitbringt. Das müssen jetzt keine Ergebnisfotos sein, aber man kann auch ein Bikini-Foto mitbringen aus dem Internet und sagen, schauen Sie, das gefällt mir von der Größe. Mhm. Also das ist durchaus auch beliebt, dass das gemacht wird und finde ich auch gut, weil man sich da als Arzt zusätzlich zu dem Gespräch noch einmal bildlich überzeugen kann, naja, geht es in die Richtung, was mit Worten beschrieben worden ist oder divergiert das ein bisschen und man muss da nochmal nachfragen. Also das ist immer auch eine sehr individuelle Entscheidung und da kommt es halt sehr auf die Proportionen an, würde ich sagen.
Es ist ja auch die Art des Implantats wahrscheinlich entscheidend. Das ist früher oft ein Riesenthema gewesen, dass dann Implantate geplatzt sind oder weiß nicht was. Wie ist denn da der Status quo eigentlich bezug des Materials und der Art des Implantats?
Also die sind sehr gut mittlerweile. Die Ruptur, wie man das nennt, eben das Platzen des oder den Riss des Implantates, ist extrem selten. Mhm. Wir hatten jetzt in der eigenen Patienten Stamm hatten wir nur eine Ruptur aufgrund einer Überbeanspruchung über Jahre hinweg, wie sie dann herausgestellt hat, also seit 2013, das ist extrem selten. Ich habe aber immer wieder Rupturen von auswärts, wo Patientinnen, die Implantate schon 20, 30 Jahre haben, weil ich so Anlaufstelle bin für Problembrüste, also wenn man schon die OP hinter sich hat, das lange zurückliegt, der Arzt vielleicht gar nicht mehr arbeitet, schon in Pension ist, in der wohlverdienten Ruhestand und nicht mehr greifbar ist. Da kümmere ich mich auch gern darum, um diese Probleme. Das heißt, ich habe auch viel Erfahrung mit Rupturen. Da muss man sagen, es ist keine Akut-OP, ja, die man sofort durchführen muss, sondern auch vor 20 Jahren, vor 25, waren keine Implantate mehr auf dem Markt, wo das Silikon flüssig war. Es konnte also nicht irgendwo hingelangen, sondern es ist auch da eine Gelsubstanz. Es gehört dann schon operiert, weil es irgendwann auch Schmerzen macht, aber ist gut durchführbar.
Mhm. Wie viel Zeit muss ich denn einrechnen, wenn ich mich dazu entscheide, meine Brust operieren zu lassen, quasi vorher in der Vorbereitung zur OP und dann auch danach in der Nachsorge, bis ich sage, okay, es ist alles gut verheilt und ich kann wieder so meinen Alltag in Angriff nehmen, so wie ich ihn immer gemacht habe?
Also wir sagen so, Vorbereitung braucht es nicht viel. Also da gibt es eben in der Regel zwei Gespräche, die mindestens 2 Wochen Abstand haben. Das ist auch so vorgegeben vom Gesetz her, dass man praktisch eine Nachdenkphase hat zur OP. Und dann im Endeffekt ist es so, dass nach der Operation sehr stark davon abhängt, was man eigentlich für einen Beruf hat. Also wenn man jetzt da, also Sport sollte man 6 Wochen nicht machen. Auch wenn das schon nach 3 Wochen insofern verheilt ist, dass man jetzt äußerlich nichts mehr sieht, also dass auch die Narbe schon schön verheilt ist, muss man darauf achten, dass die eben noch empfindlich ist und durch das Scheuern von einem Sport-BH zum Beispiel noch zu Entzündungen kommen kann. Und deswegen sind diese 6 Wochen die ideale Phase, wo man sagt, in der Zeit, ich kann spazieren gehen, ich kann im Alltag alles machen, aber ich soll auf keinen Fall richtig Sport betreiben. Büroarbeiten sind nach 5, 6 Tagen schon möglich, nach einer Brust-OP. Wenn man jetzt körperlich tätig ist und mehr heben muss, entsprechend der Spur länger, wobei nach 2 bis 3 Wochen fast wieder alles gemacht werden kann.
Okay, also eigentlich relativ überschaubar und wahrscheinlich von der Jahreszeit her machen die Hochsaison im Winter.
Ja, genau, die Hochsaison ist September bis Mai, wobei ich sagen muss, man kann es auch im Sommer machen, auch im Juni oder Juli, August. Es ist nur so, dass die meisten da auf Urlaub sind und wenn sie dann zurück sind, halt auch noch schwimmen gehen wollen. Und diese 6 Wochen betrifft auch, dass man da kein Wasser draufkommen lassen soll. Es gibt durchaus aber Patientinnen, die sagen, ich mache das vielleicht im Juni, dann habe ich nach 6 Wochen immer noch einen Sommer und dann habe ich den Rest noch Sommer. Oder eben ich mache das im August und dann ist, wenn ich wieder voll in der Arbeit bin, ist alles schon erledigt. Aber das ist, wie du sagst, seltener. Also am meisten ist schon September bis Mai.
Also jetzt haben wir dieses große Thema des, der Brüste mal versucht, mal anzureißen. Ehrlicherweise, wahrscheinlich müssen wir mal was Vertiefendes machen, dass wir es genauer abklappern. Ein zweites Thema, das wahrscheinlich auch sehr groß bei dir ist, ist das Thema Fettabsaugung. Das ist ja auch das, wo man sich denkt, ja, da hadern ja auch viele mit Gewichtsproblemen, mit Themen, mit Übergewicht oder was ist denn da so? Was macht man da? Was kann man, was ist überhaupt im Rahmen der Möglichkeiten? Weil es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ja, mache ich halt lieber die Fettabsaugung, bevor ich mich irgendwie anders kümmere.
Genau, weil zum Abnehmen ist die Fettabsaugung eigentlich nicht geeignet. Also wenn man jetzt sagt, ich mache die Fettabsaugung, weil ich abnehmen will, dann ist es die falsche Methode. Da gibt's andere Methoden, die nicht operativ sind, oder da müsste man so fast an Magenband, Magenbypass denken oder Lebensstiländerung, was am besten wäre. Aber grundsätzlich ist so, es gibt eine Nische, wo man sagen kann, da hilft's auch da, wenn man die sogenannte Fettschürze. Ja, das ist also praktisch, wenn der Bauch hängt und sehr stark gefüllt ist mit subkutanem Fettgewebe und auch wirklich Probleme macht beim Alltag, beim sich rühren, beim Bewegen. Also diese Patienten können eigentlich kaum einen Sport machen, weil es einfach so stört. Jetzt kann man da sagen, man macht da eine Bauchstraffung, also man schneidet die Fettschürze weg, ist auch eine Möglichkeit, haben wir natürlich im Krankenhaus sehr viel gemacht, aber ist eine Operation, lange Narbe. Was ich da ganz gern mache, ist, das abzusaugen. Also wirklich die Fettschürze absaugen. Es ist erstaunlich, wie viel von der Haut sich trotzdem auch da zurückbildet. Es wird sicher auch nachher eine Falte verbleiben. Das bespricht man vorher. Das ist aber auch nicht der Anspruch der Patienten, sondern die wollen einfach sie wieder mehr bewegen können. Mhm. Und wir wollen die zu mehr Bewegung bringen, damit sie dann abnehmen können. Und da ist das ein guter erster Schritt. Mhm. Und das Fettgewebe im Bauchbereich ist auch hormonaktiv, ist es wie eine Drüse und da macht man was gesundheitlich Gutes, wenn man das absaugt. Also das ist eine Nische. Aber die klassische Indikation fürs Fettabsaugen sind einfach Problembereiche bei eher sogar sportlichen Patienten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache Sport und es passt eigentlich alles, aber die Reiterhose, die ist immer schon da gewesen und die geht auch nicht weg. Ja, ob ich jetzt abnehme, ob ich nicht abnehme, ob ich Sport mache oder nicht, das bleibt und das stört mich. Und da abzusaugen ist dann sehr gut, weil dann hat man das Problem behoben und natürlich eine hohe Zufriedenheit. Mhm. Das heißt, die Fettabsaugung ist geeignet für bestimmte umschriebene Lipomatosen. Das heißt, eine Fettgewebsansammlung, die durch Sport eigentlich nicht wirklich besser wird und dort sehr hartnäckig ist. Mhm. Und aber auch umschrieben ist, ja, wo man sagt, okay, das ist jetzt Oberschenkel-Außenseite oder Oberschenkel-Innenseite. Und da erreicht man dann gute Ergebnisse.
Mhm. Wie schaut da der Ablauf der OP ungefähr aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir machen das immer mit Anästhesiebegleitung, entweder Dämmerschlaf oder Narkose, weil einfach die reine Lokalanästhesie unangenehm ist. Also weil man das Einspritzen spürt, man spritzt ja da dann Lokalbetäubung ein, den sogenannten Liposuction-Cocktail, damit die Gefäße sich zusammenziehen und damit es weniger blutet, damit es eigentlich gar nicht blutet bei der OP, spritzt man das vorher ein, das wird dann all das Areal, wo man absaugt, wird dann hell, weil die Gefäße sich zusammenziehen und das spürt man schon gar nicht, weil man da schon schläft. Mhm. Und das ist natürlich eine viel angenehmere Form der OP. Man wacht auf und es ist alles vorbei. Die Lokalbetäubung, die man trotzdem bekommt, wirkt dann noch schön nach und man hat eigentlich wenig Schmerzen. Die Narben sind sehr klein, also man hat ungefähr einen halben Zentimeter bis Zentimeter ist nur die Narbe groß, weil die muss ja nur so groß sein, dass man eben die Liposuction-Kanüle dort einführen kann. Und da haben wir ein Gerät, das sogenannte Vibrationsliposuktion, wo sich die Kanüle auch bewegt und durch die Bewegung Gefäße und Nerven ausweicht. Mhm. Und es fällt das weg, was man so im Kopf oft hat, dieses feste Hin- und Herziehen.
Genau, also dieses, ja genau, ja, wir haben es alle im Kopf jetzt.
Mhm. Genau, und es haben ganz viele im Kopf und das schaut auch sehr brutal aus und da kann ich nur sagen, das ist ganzes Gegenteil. Ich bin zwar kein Musiker, ja, und auch musikalisch nicht begabt, aber man führt es wie ein Geigenbogen, führt man das sanft hin und her. Mhm. Und die zweite Hand, die praktisch frei ist, die kontrolliert genau, wo die Kanüle ist. Mhm. Und das ist kein Hin- und Herreißen oder irgendwo durch ein Gewebe durchbohren. Im Gegenteil, wenn ein Widerstand ist, hört man auf, sucht einen anderen Weg und dadurch saugt man auch möglichst atraumatisch ab. Also das heißt, das Gewebe wird möglichst wenig traumatisiert und das wirkt sich natürlich auch aus auf weniger Schmerzen. Mhm. Und das kann man mit diesen neueren Tools, die es da gibt, wie der Vibrationsliposuktion durchaus machen.
Wie schaut dann der Heilungsprozess aus?
Das ist recht schnell. Also die Patienten haben keinerlei Bettruhe. Mhm. Am gleichen Tag können sie nach Hause gehen und können bis auf Sport, was man so 3-4 Wochen nicht machen sollte, im Alltag alles machen. Auch arbeiten ist da relativ schnell möglich. Ja. Mhm. Wenn man jetzt wirklich eine schwere körperliche Tätigkeit hat, im Handwerksbereich, dann sollte man sich schon ein paar Tage freinehmen. Mhm. Aber Büroarbeit ist am nächsten Tag möglich. Mhm. Ja. Und es ist sogar gewollt, dass man da nicht zu viel liegt oder sitzt. Okay. Weil dadurch kann die Lymphe besser fließen, es kommt zu schnellerer Abschwellung. Auf das, was man achten sollte, ist, die ersten 5 Tage sollte man auf die Stellen nicht drüber duschen, also nicht nass machen, damit von außen kein Wasser in die Wunden kommt, die da zu dem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig dicht verschlossen sind, um einen Infekt zu vermeiden. Mhm. Aber nach 5 Tagen kommt man zur Kontrolle, dann kommen die Pflaster weg, dann kann man wieder ganz normal drüber duschen.
Mhm. Also eigentlich, also das, was wir alle im Kopf haben, eben wie du es vorher beschrieben hast, man hat ja schon irgendwie so diese Horrorszenarien, die einem auch dann immer irgendwo ausgespuckt werden in den sozialen Medien und so, die man halt so im Hinterkopf hat, was alles sein kann. Und natürlich, jede OP ist mit Risiko behaftet, auch das sei an dieser Stelle mal erwähnt. Also es ist jetzt nicht, wir wollen es jetzt nicht schönreden oder sagen, macht's alle irgendwas, sondern einfach aufklären und sagen, okay, sich wirklich gut erkundigen. Mhm. Und die ein seriöser Arzt, eine seriöse Ärztin klärt ja da auch ordentlich.
Genau.
Wirklich ordentlich auf. Du hast mir im Vorgespräch gesagt auch, die Brustverkleinerung bei Männern ist ein großes Thema.
Mhm. Das liegt, also die Gynäkomastie, so ist der medizinische Fachausdruck, ist quasi die Männerbrust. Und was man darunter eigentlich genau versteht, ist, dass unter der Brustwarze bei Männern auch ein Drüsenkörper sich bilden kann. In der Pubertät, wo es ja zu deutlichen Hormonverschiebungen kommt, kommt es immer vor, dass so ein Drüsenkörper entsteht, der aber in den meisten Fällen dann wieder weggeht von alleine. Und manchmal verbleibt aber da ein Knoten hinter der Brustwarze. Und das nennt man eigentlich Gynäkomastie. Und diese Gynäkomastie ist aber oft kombiniert, und das ist das, warum die Patienten dann eigentlich kommen, weil die Brust irgendwie weiblich wirkt. Sie wirkt rund insgesamt. Mhm. Ja, also nicht nur dieser Knoten, sondern auch das Fettgewebe ist so angesiedelt oder die Haut rundherum, dass die Brust nicht athletisch eckig wirkt, was der Wunsch immer ist, sondern eben sie wirkt eher rundlich, spitzig, ja, also eher so nach, die Brust hat sich nach vorne geschoben. Das heißt, die wenigsten kommen jetzt, weil sie der Knoten stört, den spüren sie zwar, aber wenn der nicht Schmerzen macht, stört sie der nicht so, sondern wegen der Optik. Und da ist es aber so, dass es durchaus auch eine medizinische Operation ist. Also nicht nur rein optisch, sondern auch medizinisch. Wie so oft, aber in meinem Feld der plastisch-ästhetischen Chirurgie, sehr oft ist das eine Kombination. Also man macht was, man verbessert die Ästhetik und gleichzeitig behebt man ein medizinisches Problem. Weil auch dieser Drüsenkörper, also wenn man diesen Knoten hat, und die Patienten kommen oft halt erst mit 30 oder noch später oder mit Anfang 20, das ist ganz unterschiedlich, der gehört auch entfernt, letztendlich.
Und dann hat man dann eben die ähnlichen Dinge, die man wahrscheinlich bei den weiblichen Brüsten auch hat, dass man da diese.
Genau, man hat ein bisschen eine unsichtbare Narbe. Der Vorteil ist, dass man da eine Narbe hat, nur am Unterrand des Brustwarzenvorhofes. Mhm. Bei Männern ist der Warzenvorhof deutlich kleiner als bei Frauen. Also das ist ja oft nur 1,5 bis 2 Zentimeter im Durchmesser. Mhm. Dementsprechend ist auch die Narbe eher klein. Man muss ja da auch nichts reingeben, das heißt, man nimmt ja nur was raus, deswegen kann ja die Narbe kürzer gehalten werden. Mhm. Und wenn die genau am Übergang ist vom Warzenvorhof zur Haut, dann wird man die Narbe kaum sehen. Also das ist wirklich einer der unsichtbarsten, wenn man davon reden kann, weil jede Narbe ist irgendwo sichtbar, aber die ist kaum sichtbar.
Mhm. Zum Abschluss noch ein Thema, das auch ganz viele, glaube ich, betrifft, ist das Thema der Lidfalte, das du auch machst. Was sind da, also wer kommt da zu dir? Warum machst du das? Das hat ja auch durchaus medizinische Gründe und nicht nur optische.
Genau. Der medizinische Grund wäre Gesichtsfeldeinschränkung, dass man beim Sehen das Gefühl hat, ich habe einen Schatten auf der Seite, weil die Haut reinhängt. Muss aber dazu sagen, das ist jetzt nicht der primäre Grund, warum die Leute kommen, weil da wäre das schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Mhm. Die meisten kommen, weil sie sagen, ich werde darauf angesprochen, ob ich müde bin. Mhm. Und dann schauen sie sich ins, und dann analysieren sie sich selber, woran kann es liegen, weil ich bin eigentlich nicht müde, ich habe gut geschlafen. Und dann sehen sie, okay, ja gut, die Oberlidfalte hat sich deutlich gesenkt und liegt zum Beispiel auf den Wimpern auf. Das ist sehr häufig. Dass also praktisch mal das Oberlid, nicht mehr sieht, weil die Haut auf den Wimpern liegt. Und das kann man halt durch die Lidstraffung sehr gut, die übrigens meistens in Lokalbetäubung durchgeführt wird, außer man will unbedingt schlafen dabei, dann kann man das auch machen. Dann kann man da einfach die Anästhesie dazu holen. Dann kann man das sehr, sehr gut lösen und auch ein sehr natürliches Ergebnis machen. Mhm. Mit einer Narbe, die in der Lidumschlagfalte liegt, das heißt, wenn die Augen offen sind, ist sie verdeckt. Und das Zweite ist, man sollte schauen, dass man nicht zu weit nach außen mit der Narbe kommt. Also man sollte da nicht die Narbe dort sehen, wo die Lachfalten sind. Also das ist so dann
den Augenwinkeln hinaus.
Genau. Weil die ist immer sichtbar. Also das heißt, wir bleiben mit der Narbe da, wo die Wimpern aufhören, hört auch die Narbe auf. Und dadurch ist das eine unauffällige Narbe und man hat einen super Effekt. Also man könnte sagen, kleine OP mit großer Wirkung.
Mhm. Ab wann, sagst du, kann man das machen? Weil ich meine, jetzt ich in meinem Kopf habe die ganze Zeit das Gefühl, okay, wie ist meine Lidfalte eigentlich? Und hängt die schon weit genug herunter, dass man es einmal operieren könnte? Was wäre so ein jetzt natürlich, man hört, man schaut vielleicht müde aus, aber wann ist es wirklich so, dass du sagst, dann mache ich es auch? Oder ist da bei dir kein...
Wann es stört, weil es gibt ja Patientinnen, die kommen relativ früh, weil es erblich bedingt ist, weil es die Mutter hat, die Großmutter. Und wann stört es? Es stört zum Beispiel beim Schminken. Also wenn man den
Lidschatten.
Lidschatten, ja, genau. Wir kennen wir dann nicht so aus. Aber,
wenn man
aber,
den nicht mehr sieht.
Wenn man den raufbringen will, und er verwischt sich. Mm. Und das ist so ein Zeichen, und das beschreiben oft die Frauen, dass sie das gestört hat, weil es gar nicht mehr so machbar ist. Und das ist eben der Grund, weil die Haut einfach schon zu weit nach unten kommt.
Wie viel Zeit muss ich da einrechnen? Was muss ich da beachten, wenn ich diese OP angehen möchte? Wie lange dauert das? Der Eingriff selbst und natürlich auch dann die Heilungsphase.
Der Eingriff selbst dauert eine halbe Stunde. Mhm. Das geht relativ schnell. Man ist dann noch ein bisschen da zum Kühlen und kann dann abgeholt werden. Selber Autofahren nicht, weil man ja durch die lokale Betäubung und durch die OP generell ein bisschen geschwollen ist natürlich und dann weniger sieht, raussieht. Aber das Auge ist grundsätzlich nicht verdeckt, sondern man sieht sofort. Also gibt es keinen großen Verband. Und man sollte sich... Es hängt jetzt davon ab, ist es mir egal, wenn es meine Kolleginnen oder Kollegen sehen in der Arbeit, dann könnte ich damit auch rein theoretisch in die Arbeit gehen nach ein paar Tagen. Wenn ich sage, ich möchte es eigentlich, dass man das nicht sieht, dann muss man halt zumindest eine Woche warten, weil man dann eben die Nähte noch entfernt. Nach 6 Tagen entfernt man die Naht. In dem Bereich, wie im Gesichtsbereich generell, sollte man keine selbstauflösenden Nähte verwenden, weil die ja immer eine kleine Entzündungsreaktion machen und die Haut im Gesicht ist anders wie im Körper. Die ist viel feiner. Die Oberlidhaut ist überhaupt die feinste Haut. Also wenn man mal hingreift, das ist ganz eine feine, dünne Haut und da ist natürlich das Nahtmaterial wichtig, dass das dann komplett wegkommt, damit da kein Entzündungsreiz gesetzt wird und dann wird die Narbe am schönsten. Und es sollte nach 6 Tagen bei Frauen passieren und circa nach 7 Tagen bei Männern. Da lassen wir es einen Tag länger drinnen, weil die Haut da spur noch anders ist, rigider, braucht noch ein bisschen mehr Halt. Aber nach so 9, 10 Tagen sieht man dann immer viel. Also man ist jetzt nicht wirklich blau, man kann ein bisschen blau sein, das ist meistens nach einer Woche weg. Was man noch sieht, ist ein bisschen Lymphschwellung. Das heißt, da selber hat man das Gefühl, man hat, da ist vielleicht noch zu viel Haut da. Weil einfach diese verbliebene Haut, die noch da ist, ja, und das, jeder Mensch hat ja Lidumschlagfalte, auch nach der OP, weil sonst könnte man die Augen ja nicht schließen. Die ist aber dann mit Lymphe gefüllt und es macht den Eindruck, da wäre noch mehr Falte. Und das geht dann aber mit der Zeit auch weg. Und aber ab dem Zeitpunkt ist man gesellschaftsfähig, würde ich sagen, nach circa 7 Tagen.
Eben, weil gerade auch im Gesicht ist es ja ein Thema, wenn man was im Gesicht machen lässt, dass dann, ja, man sich denkt, ja eben, man will ja dann natürlich besser ausschauen, aber man will eben auch gesellschaftsfähig sein, wie du sagst, dass man schafft. Ich merke schon, wir müssten nur 5 Folgen machen, weil wir über alles sehr viel mehr ins Detail noch gehen könnten und es noch ganz viele andere Themen natürlich auch geht, über die wir plaudern können. Mit Blick auf die Uhr sage ich jetzt, machen wir mal einen Halt hier. Kommst heute wieder mal?
Ja, gerne, wenn du möchtest, gerne.
Ich sage vielen, vielen lieben Dank für diese Einblicke. Man hat ja oft den Eindruck, erlaubt ist, was gefällt, aber dieser Zugang zur natürlichen Schönheit, den du auch sehr klar gemacht hast, das ist auch das, wonach wir wahrscheinlich streben sollten. Und wenn es wirklich eine Belastung ist, dass ich mein Leben verbessern kann, ist es gut, dass man zu Ärztinnen und Ärzten gehen kann, die uns da helfen können, seriös da einfach Abhilfe zu schaffen, muss man auch sagen. Es geht nicht nur um Schönheit, sondern es geht tatsächlich auch medizinisch einfach um diverseste Themen. Genauso wie es du gesagt hast. Vielen lieben Dank. Zum Abschluss eine Frage, die ich dir schon mal gestellt habe und jetzt musst du was anderes überlegen. Was ist denn die eine Sache, die du täglich machst, die dich gesund und glücklich macht? Letztes Mal hast du gesagt, ein Löffel Leinöl und ein Glas Zitronenwasser lauwarm am Morgen. Was wäre es noch?
Also was ich wirklich sehr gern mache, ist, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, dass ich einen Spaziergang durch den Wald mache, der bei uns relativ in der Nähe liegt. Also ich kann da zu Fuß hingehen und das mache ich gern mit meiner Frau und auch mit meinen Kindern oder auch einmal alleine. Und da habe ich das Gefühl, ich tanke Energie und es verschafft so ein bisschen die nötige Distanz zum Arbeitstag und ja, es tut einfach gut.
Das Waldbad.
Genau.
Vielen lieben Dank. Danke auch allen, die jetzt zugehört haben, die vielleicht Interesse auch haben, da sich mal einen Eingriff vielleicht anzugehen, weil es eben so belastet. Ich empfehle an dieser Stelle natürlich immer den Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten zu lesen und alle Podcast-Folgen, die wir schon haben, nachzuhören. Da ist schon eine wirklich bunte Palette an Themen dabei. Generell zum Thema Wohlbefinden, Gesundheit, auch mentaler Gesundheit, auch das gehört ganz, ganz oft dazu. Ich sage danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Danke.